In der aktuellen Folge des Audiobeweis sprechen wir mit Austria-Verteidiger Johannes Handel. Wir sprechen mit ihm darüber, wer der beste Zimmerkollege ist. Tattoos sind auch Thema, aber das ist später im Podcast. Zuerst geht es um die sportliche Situation der Wiener Austria und sein Standing im Verein. Viele spannende Themen auch zum Thema Gesundheit. Gibt es einiges zu sagen bei Johannes Handel. Peter Packholt ist dabei und Martin Konrad. Viel Spaß.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 261.
Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Sky Sport Austria Podcast. Heute wieder in illustrer Runde. Freut mich, dass heute der Austria-Defensivexperte Johannes Handel bei uns zu Gast ist. Servus Joe.
Hallo, servus.
Außerdem Peter Backholt, Sky-Experte. Servus Peter.
Hallo, servus.
Und Sky-Kommentator und Sky-Moderator Martin Konrad. Servus Martin.
Servus. Auch ein Fast-Experte.
Auch ein Fast-Experte. Das muss Peter Backholt entscheiden, würde ich jetzt sagen. Peter, können wir Martin Konrad schon in die Riege der Fast-Experten aufnehmen?
Naja, ist schon sehr lang dabei. Also ich kann mich noch erinnern, wo es noch, glaube ich, Premiere geheißen hat, warst du schon dabei, gell?
Richtig, richtig.
Richtig.
Also. An den jungen Martin Konrad?
Ja, da war er noch fest, da hat er noch gut ausgeschaut. Ne?
Nein, jetzt schaut er auch gut aus. Oder Joe, kann man das?
Ja, natürlich.
Das man dir
nichts anderes behaupten.
Genau.
Zwei Steirerburm, gell?
Ja, aber zwei Wiener.
Das
zwei Wiener.
Also, das sind meine Herren, ja.
2-2.
Steirerburm wieder.
Das führt uns irgendwie auch schon, dass 2-2 führt uns auch schon zu gestern. Johannes, Sie kommen direkt vom Training von der Wiener Austria. Danke dafür. Wie wurde das Spiel von gestern gegen den GRK, das 2-2, heute vielleicht noch in der Nachbetrachtung aufgearbeitet?
Ja, wir haben uns ein paar Videoszenen angeschaut vom Match gestern. Trainer hat uns schon auch gelobt für das, wie wir gespielt haben, weil wir, glaube ich, unser Gesicht gezeigt haben, den Fußball, den wir spielen wollen. Ist uns über sehr, sehr viele Phasen des Spiels gelungen und natürlich die Tore, die wir dann kriegen, ist vielleicht ein bisschen zu leicht und dass wir dann gewinnen wollten, ist natürlich auch klar, aber das Ergebnis ist leider immer Nebensache das Wichtigste und das haben wir gestern leider nicht geschafft, aber trotzdem finde ich, dass wir eigentlich ein recht gutes Spiel gezeigt haben.
Peter, wenn du den Auftritt der Wiener Austria gestern rekapitulierst und dann die Aufarbeitung heute, wie hätte die bei dir ausgesehen, beim Trainer Peter Backholt?
Sicher ein bisschen anders wie bei den heutigen Trainer, aber im Endeffekt ob du jetzt eine Videoanalyse magst, gleich einen Tag nach dem Spiel und so weiter, das soll jedem Trainer überlassen sein, wie er das macht. Ich habe wieder andere Methoden gehabt. Ist es auch die Frage, hat man überhaupt die Möglichkeiten, in seiner Trainingsstätte Videos zu machen, Videoanalysen zu machen? Hat man überhaupt so ein Bildschirm, hat man überhaupt die Möglichkeiten, ist immer ganz verschieden, aber im Endeffekt glaube ich trotz allem.
In Klagenfurt gibt es keine Internetverbindung und nichts, oder wie?
Oh ja, hat schon gegeben Internetverbindung, aber es war bei uns immer ein bisschen schwierig dort, weil ja gewisse Sachen nicht vor Ort waren und nicht da waren, aber klar, wie in der heutigen Zeit macht jeder Trainer, was man so hört, Videoanalysen und. Es ist halt nur immer für mich immer entscheidend, wie nehmen es die Spieler auf, nehmen es die Spieler auf, nehmen es die Spieler an, das Ganze. Also.
Darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus, sondern ich wollte dezidiert auf den Fall der Wiener Austria hinaus, die eben gegen den GRK 2 Tore bekommen hat, aus relativ wenigen Chancen, selbstverschuldet durch Eigenfehler, dann aber zweimal zumindest ins Spiel zurückgekommen ist. Wie bist du das als Trainer dann angegangen nach so einem Spiel, wo dann am Ende auch nur ein Punkt rausschaut und man hätte sich wahrscheinlich 3 ausgerechnet? Gegen den GRK hättest du da eher positiv verstärkt am Beginn der Saison zu sagen, okay, wir sind zweimal zurückgekommen, das war positiv, das ist mir gut gefallen. Oder wäre vielleicht, wären die Eigenfehler in der Defensive im Fokus gestanden, um vielleicht die Sinne nochmal zu schärfen, weil am Donnerstag das nächste wichtige Spiel ansteht?
Ich hätte immer das Positive genommen. Klar, ist man nicht zufrieden als Trainer, auch als Spieler nicht, wenn du wirklich aus wenig zwei Tore bekommst, aber ich hätte immer wieder das Positive hervorgekommen, dass man einfach gesagt hat, man hat das Spiel im Großen und Ganzen eigentlich im Griff gehabt, man hat selber die Möglichkeiten gehabt, aber das Negative habe ich nicht so oft immer angesprochen. Also ich denke schon, dass du mit dem Positiven mehr leben kannst oder mehr erreichen kannst, als wenn du nur immer kritisierst und das war falsch und das. Ja, das wissen die Spieler, glaube ich, selber auch. Also da hat sich, glaube ich, in der Zeit nicht viel geändert.
Also positive Verstärkung wahrscheinlich auch beim Trainerteam heute rund um Stefan Helm
in der Aufarbeitung. Ich glaube, er hat es genauso gemacht. Also natürlich auch schon negative Sachen angesprochen, aber auch nur so, dass man eben Sachen verbessern kann, Details verbessern kann. Die Gegentore angesprochen, wie wir es gekriegt haben, wo die Fehler waren, und aber auch da wieder mit einer positiven Nachricht. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man solche Fehler macht, die taktisch nicht in der Gruppe aufzuarbeiten sind, dann gibt es eh so Einzelanalysen, die das dann unter vier Augen angesprochen wird. Aber gravierend ist das eigentlich eh nie bei uns, dass das jetzt der Fall sein sollte bei uns.
Wurde auch die 50. Minute angesprochen, das Handspiel von Italiano nach Barry-Schuss, das dann zuerst der Schiedsrichter Ebner auf Elfmeter entschieden und hat dann nach Intervention den Elfmeter wieder zurückgenommen. War das heute auch Thema in der Nachbesprechung?
Haben wir uns auch kurz angeschaut, ja, wir haben auch darüber geredet, alle gemeinsam, aber ich glaube, der Trainer hat es gestern im Interview eh schon gesagt, wie, ich glaube, so sehen wir Spieler das auch. Ich glaube, natürlich ist für einen Verteidiger nicht leicht, dass man jetzt die Hand noch wegbringt von 1,5 Meter oder so. Das ist sicher ein Argument, wo man vertreten kann, aber ich glaube, dass keine klare Fehlentscheidung war und deswegen war es für uns Spieler unverständlich, dass rausgeschickt worden ist, nochmal zum Anschauen.
Martin, du hast in deinem Leben tausende Spiele kommentiert, hunderte Elfmeter-Entscheidungen, hunderte Handspielsituationen, auch schon meinungsstark dann kommentiert. Wie hast du die Situation gestern gesehen?
Gut, die Handspielregel ist ja eine, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen.
Es ist, und vor allem, und aber vor allem, mit welchem Ergebnis
ist und die mit Frage? Welchem Ergebnis? Und vor allem, es ist ja auch nicht so, dass es dann etwas einen Leitfaden gibt, dass es immer so gilt. Und gerade in den letzten Jahren, finde ich, hat das alles noch einmal sich verkompliziert, um es vielleicht höflich auszudrücken. Da sitzt einer, der als leidtragender Trainer sehr viele Spiele erlebt hat. Zum gestrigen Spiel muss ich sagen, ich könnte mir das jetzt einfach machen, könnte sagen, im Sinne des Fußballs habe ich es für die richtige Entscheidung gefunden und dann können wir dann einen Verteidiger fragen, wenn er an dessen Stelle von Italiano gewesen wäre, weil meines Erachtens aus dieser kurzen Distanz, und man sieht ja auch, dass die Hand schon quasi beim Schuss schon dort war und eher der Versuch war, die Hand noch wegzubekommen und nicht, wie man es sonst manchmal so macht, wo man dann sagt, da geht eher die Hand zum Ball. Also deswegen habe ich es verstanden, nämlich dass der Videoschiedsrichter sagt, das ist für ihn kein strafbares Handspiel. Und ich glaube auch, so wie ich das in den letzten Stunden wahrgenommen habe, es ist eine neue Saison und ich glaube, die Schiedsrichter sind angehalten, es wirklich bei klaren Verstößen zu ahnden als strafbares Handspiel. Und ich glaube, das hat der Ebner in dem Moment falsch wahrgenommen. Also ich würde mal so sagen, wenn wir jetzt den Pfiff vom Ebner nicht gehabt hätten, dann würde man jetzt wahrscheinlich nicht da sitzen und sagen, wieso gibt es da keinen Strafstoß. So bin ich natürlich jetzt bei der Diskussion. Da hat ein Schiedsrichter auf dem Feld Strafstoß gegeben und wird dann durch ein On-Field-Review quasi, ja sagen wir mal so, zurückgepfiffen, unter Anführungszeichen, auch wenn er es dann ja entscheiden muss.
Peter, du schüttelst den Kopf. Nimmst du den Status des Fast-Experten
wieder weg. Für mich ein klarer Elfmeter. Sie müssen jetzt irgendwann einmal bei einer Regel bleiben. Ob das jetzt der... Klar, ich sage, den Spieler gebe ich jetzt keine Schuld.
Genau.
Das ist eine natürliche Bewegung. Ganz, dass du automatisch die Hände draußen hast.
Absicht ist es und wahrscheinlich auch nicht.
Auch keine Absicht. Noch einmal...
Aber verbreitet?
Er verbreitet das in dem Moment. Also wir haben schon andere Szenen gehabt, wo Elfmeter bei sowas gegeben wird. Ich verstehe in Herrn Ebner nicht, wieso, dass er sich da beeinflussen lässt, durch das, dass er ausgeschickt wird und bleibt nicht bei seiner Wahrnehmung, so wie er es richtig gesehen hat.
Kann ich verstehen. Auf der anderen Seite ist es eine neue Saison, Peter, und das ist natürlich dann
so eine neue Saison, aber wir sind nur immer wieder beim Thema.
Ja, weil die Frage ist ja, ob es in Zukunft dann auch so ist, weil daran wird es natürlich gemessen. Ja, das ist der Punkt. Meine Frage ist ja, es waren ja alle Schiedsrichter und Regelexperten auch vor Beginn der Saison bei allen 12 Teams. Habt ihr bei der Austria dann in diesen 1,5-2 Stunden auch über das Handspiel gesprochen?
Ja, natürlich, es wird immer aufgearbeitet, aber es ist halt für uns Spieler dann auch irgendwann so, wenn jedes Jahr irgendwie das Handspiel, da wird jedes Jahr irgendwie eine neue Regel erfunden und Absicht, nicht Absicht, dann Verbreiterung, nicht Verbreiterung. Jetzt war das Argument, dass die Hand nicht ausgestreckt war, sondern abgewinkelt war. es ist irgendwie schon dann mühsam. Ich sage ja, wenn es jetzt über die Saison hingesehen, wenn dann jetzt in jedem Spiel so entschieden wird, dann ist es für uns auch vertretbar. Aber wenn dann wieder so ein Öfer in einem anderen Spiel geben wird, dann ist es halt dann irgendwie schwer.
Es war eine Verbreiterung. Man muss wirklich sagen, es war eine Verbreiterung und durch die Verbreiterung muss er den Elfmeter eigentlich geben. Und ich verstehe jetzt nicht, dass wir über so eine Situation schon wieder diskutieren, weil es heißt immer, am Anfang hat es immer geheißen, wenn Handspiel ist und das ist eine Verbreiterung, dann ist Elfmeter. Und jetzt auf einmal haben wir die erste Situation und es wird schon nicht gegeben. Oder der Herr Ebner durch seine Entscheidung wieder zurückziehen. Also, weil man sieht ja auch, er blockt ja den Ball mit dieser Bewegung, blockt er ja einen Schuss. Ja? Über das wird eigentlich gar nicht mehr weiter diskutiert, dass man eigentlich sagt, hoppala, vielleicht war der sogar ins lange Eck gegangen. Ne?
Ja, da kann ich mir an einen Spieler Kukurea erinnern, in einem nicht so unbedeutenden Spiel, das war, finde ich, noch wesentlich extremer, ne? Und war zum Beispiel kein Elfmeter. Ne?
Aber was ist vielleicht auch, Johannes, für Sie, das hört sich jetzt zwar blöd an, ja. Ja, das Learning als Defensivspieler nach so einer Situation, dass ich jetzt nicht jedes Mal mehr die Hände nach hinten geben kann, sondern ich kann es riskieren, oder geht mir das Risiko dann trotzdem nicht an, weil Sie dann nicht der sein wollen,
naja, wo es dann passiert? Aufgrund der letzten Jahre, glaube ich, gibt es kein, also ist eh Blödsinn eigentlich, aber jeder Verteidiger, du siehst das ja nur mehr, dass jeder Verteidiger die Hände hinten hat, wenn er im Strafraum attackiert. Und wenn das jetzt wieder so ist, dann werden natürlich wieder Verteidiger anfangen, die Hände neben dem Körper zu halten, weil es nicht pfiffen wird. Aber wenn es dann wieder pfiffen wird, weiß man halt auch wieder nicht. Aber wenn sie es jetzt so durchziehen, dass das so bleibt, dann wird es wahrscheinlich auch wieder Verteidiger geben, die im 16er die Hände nicht hinterm Körper haben.
Ja, die Austria hätte natürlich das Spiel auch noch anders gewinnen können, aber es war natürlich eine vielleicht spielentscheidende Situation, weil in der 50. Minute beim Stand von 1:1, wenn die Wiener Austria beim GRK in Führung geht, entwickelt sich ein ganz anderes Spiel.
Es wäre eine große Chance für die Austria gewesen, in Führung zu gehen. So muss man es sagen.
Mit einem Elfmeterschützen Dominik Fietz wahrscheinlich eine fast Torgarantie.
Ja, Garantie nicht, der hat auch schon verschossen.
Ja, den letzten allerdings gegen Ilves Tampere. Das ist schon, das ist auch wieder eine offene Runde.
Aber er ist auch noch für sich ein sicherer Schütze. Ja.
Außerdem schießt der Melone da mittlerweile, die Elfmeter habe ich gesehen.
Aber nur, weil Dominik Fietz schon ein Tor geschossen hat. Johannes, prinzipiell, die Defensive der Wiener Austria in der vergangenen Saison nur 32 Gegentore bekommen in der Liga. Wenn wir jetzt nur die ersten vier Pflichtspiele hernehmen, gegen Sperry zweimal die Null gestanden, okay, aber gegen Volzberg 3 bekommen, gegen den GRK 2 bekommen. Vor allem gegen den GRK jetzt zweimal nicht gut ausgesehen. Defensiv, ist da oder wo ist da der Hebel anzusetzen oder was funktioniert vielleicht in der Abstimmung noch nicht so gut, wie es im letzten Jahr funktioniert hat, wenn man bedenkt, es hat sich eigentlich in der Defensive, wenn man ehrlich ist, nichts geändert. Außer, dass Peres Winlöf weg ist, aber Hakim Gurnusch war ja vergangene Saison.
Ja, nein, ich glaube, das, wenn man sieht, wie die Tore passiert sind, wir haben ja die Tore auch ganz genau analysiert und was wir besser machen können, und das, ich glaube, dass wir grundsätzlich unser Spiel gegen den Ball und mit dem Ball eigentlich ja nicht verändert haben. Es ist ja nach wie vor das Gleiche, was wir machen wollen, und das sieht man ja, und das sind halt dann schon Tore, die zustande kommen, weil wir einfach vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen unkonzentriert sind und beginnt nicht nur in der Verteidigung, sondern beginnt schon weiter vorne, wo wir dann irgendwie abschalten und nicht gescheit in einen Zweikampf gehen und so. Und das solche Tore, in Volzberg kann ich mich erinnern, es waren zwei Standardtore. Da fliegt der Ball zweimal beim Gegner runter im 5-Meter-Raum und der schießt dann ins Tor. Das ist, natürlich kann man, wenn man wahrscheinlich irgendwie einen Fuß reinhaltet, das noch verhindern, aber das waren Tore, die wir wahrscheinlich in der letzten Saison nicht gekriegt haben, aber ich hoffe, dass wir...
Außer im Derby. Sonst waren wir ja bei den Standardsituationen genau, auch richtig gut, ja. Und dann hat es auch wieder so ein Spiel gegeben, wo ja, ein absoluter negativer Ausreißer war.
Eben, und ich hoffe, dass wir uns das für die Saison jetzt da mit den ersten zwei Spielen, wo wir Gegentore gekriegt haben, für die restliche Saison aufgehoben haben, dass wir nichts mehr kriegen.
Peter, als ehemaliger Austria-Klagenfurt-Trainer war ja, glaube ich, auch so in der ersten Saison, wo ihr in die Meistergruppe gekommen seid, richtig stabil hinten gestanden. In der nächsten Saison hat es dann, obwohl die Spieler sich jetzt nicht groß verändert haben, die du hattest, hat sich dann ein bisschen verändert. Gibt's da einfach Abläufe, die dann irgendwann nicht mehr so scharf sind, weil sie gefühlt eingespielt sind, eintrainiert sind, wo man dann vielleicht nicht mehr so am Punkt ist?
Man darf es jetzt nicht nur auf die Abwehrspieler.
Klar, geht ja von vorne, hat ja Johannes auch gesagt, von vorne los.
Es beginnt schon vorne, es beginnt von der Kompaktheit, wie kompakt stehst du zusammen, und das ist uns letzte Saison nicht so gelungen, dass wir da kompakter gestanden sind. Also, und dann kommt natürlich, wie es im Fußball ist, ganz normal, individuelle Fehler dazu, und so kommst du dann in die Bredouille, so kriegst du dann ein Tor nach dem anderen, dann hast du auch hinten, wir haben ja auch einen jungen Dormer gehabt, wo natürlich dann auch Fehler passieren, ist eins ins andere gekommen, und da heißt es einfach nur weiterarbeiten, versuchen die Fehler. Ich nehme nur das erste Tor gestern GRK her. Ja, natürlich als Trainer würde ich jetzt wieder sagen, bei der Videoanalyse, warum attackiert man in Spieler nicht schon früher? Und setzt dem unter Druck, dass er sich nicht nur mehr auf den linken, nur mehr auf den linken, ne? Also und dort.
Der Ausschuss vom Radlinger, der nicht sehr gut war, meinst du?
Ja, der Ausschuss war ja so und so, einmal schon. Ist ein Tupferl. Ja. Aber man hat trotzdem immer eine Chance. Der Ausschuss war halt nicht glücklich. Das ist aber beim Radi, also ich kenne den schon sehr, sehr lang, weil er damals schon bei Hannover 2 war. Und von dort her kenne ich mich schon, und der wirklich ein toller Torhüter. Aber der Fehler hat mit den Anfehlern nichts zu tun, sondern wie der dann auf dem Abwehrspieler aufläuft, und der Abwehrspieler zögert und Wühnhofer war da natürlich, ja, das ist dann ein Spiel. Der Stürmer versucht zum Warten, hoppala, macht der Abwehrspieler einen Touch, ja, und der Verteidiger versucht auch zum Ablenken, vielleicht legt er sich einmal noch zwei vor oder macht einen Fehler und auch wie am Abkochen, und der macht das halt dann ganz geschickt und wartet auf diese Lücke. Ja, und in dem Moment, wo er den Schritt im Trüm ist, kommst du mit dem Blocken nicht mehr hin. Und ich glaube, dass er leicht abfälscht war. Das kommt jetzt noch dazu, dass er der Ball abgefälscht auch noch war. Ja, und so findet der Ball dann das Netz. Aber im Endeffekt sagt man immer, der hätte früher ausrücken können, hätte ihn schon früher unter Druck setzen können. Andersweise sagt man, der Spieler, was es da gemacht hat, hat das sehr gut gemacht, dass er einfach noch gezögert hat und gewartet hat, bis er die Einschussmöglichkeit gehabt hat.
Martin, wenn wir die Austria jetzt noch einmal einen Blick zurück machen, wie bewertest du? Also alles, was wir in der vergangenen Saison gesehen haben, war eigentlich richtig gut. Am Ende hatte die Wiener Austria am letzten Spieltag sogar noch die Chance, Meister zu werden.
Vor allem Vizemeister.
Und sie werden das sollen. Das ist jetzt gleich der Punkt, wo ich anschließen möchte. Es gibt aber dann so ein paar Einzelereignisse. Wenn wir das Cup-Halbfinale nehmen gegen Hartberg zu Hause, 0:1 verloren. Dann eben gegen Blau-Weiß-Linz den Ausgleich in letzter Sekunde vom Anstoß wegbekommen zum 2:2. Hätte geheißen Champions-League-Qualifikation, jetzt ist es Conference-League-Qualifikation. Das Spiel gegen Wolfsberg, wenn wir in die Saison reingehen, in der ersten Runde 2:1 geführt, noch 2:3 verloren. Siehst du da in den entscheidenden Spielen bei der Wiener Austria, trotz ihrer ganzen Routine, die sie haben, vielleicht ein Problem?
Ja, oder auch gegen den GRK, zweimal in Rückstand geraten. Natürlich, was spricht für die Mannschaft, dass sie nie aufgegeben hat, dass sie auch gestern die bessere Mannschaft war, aber eben dann nur einen Punkt geholt hat. Ich glaube, generell muss man sagen, dass die Austria, man darf jetzt da nicht wahrscheinlich die Enttäuschung bei den Spielern, auch was den Abschluss der letzten Saison betrifft, ist für mich nachvollziehbar. Aber generell muss man sagen, dass die Austria eine Saison geliefert hat, mit der nicht viele gerechnet haben. Das muss man mal sagen. Das heißt, es ist eine positive Saison gewesen. Das Zuschauerinteresse ist gestiegen. Die Menschen haben positiv über die Austria gesprochen, nämlich auch über die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, diese Geschlossenheit, diese Leidenschaft. Also ich finde, es war einfach ein kontinuierlicher, positiver Weg, dass es dabei auch Einschläge gegeben hat und Enttäuschungen, die du jetzt gerade angesprochen hast. Das ist selbstverständlich. Zeigt aber auch jetzt in diesen Spielen, auch im ersten Europacup, also im Hinspiel zu Hause, wo eine Großzahl an Chancen in den ersten 25 Minuten vergeben wurde, wo ich so gesagt habe, das war ja Powerplay. Beeindruckend, wie man 20, 25 Minuten nur im gegnerischen Strafraum sein kann, aber am Ende war nur ein Tor. Und alles gut gegangen. Auch im Auswärtsspiel, Austria ist weiter und hat weiterhin alle Optionen im internationalen Geschäft. Aber es zeigt mir eben, wie schon angesprochen, auch in Vorarlberg, auch in Graz, dass eben defensiv offensichtlich Abstimmungsprobleme sind und dass offensiv nach wie vor noch sehr viele Chancen vergeben werden. Aber insgesamt finde ich, ist die Mannschaft auch jetzt in dieser Saison hochinteressant. Es sind ja nur diese zwei Abgänge gewesen, und in Wirklichkeit gab es eigentlich Zugänge. Ich finde, dass die Austria vom Potenzial her mit Sicherheit nicht schwächer geworden ist, im Gegenteil, mindestens genauso gut. Und deshalb, glaube ich, ist es jetzt natürlich die Herausforderung, das zu bestätigen, was es in den letzten Monaten gegeben hat an Positiven.
Peter, siehst du das ähnlich, dass die Austria vor allem im Kader an Qualität zumindest nicht verloren hat, sondern eher dazu gewonnen hat? Ich meine, zuletzt wurde Johannes Eggestein verpflichtet, der jetzt kein Unbekannter ist und doch schon die eine oder andere große Partie geliefert hat in seiner Karriere.
Absolut, also ich kann mich noch großteils anschließen an die Worte. Bei der Austria ist nicht sehr viel passiert. Prelitz weg, aber dafür hat man Eggestein
geholt. Andreas Winlef weg, Andreas Gruber weg,
ja, aber Galvao weg. Man ist trotz allem im Großen und Ganzen so geblieben. Was wehtun könnte, ist, wenn wirklich das jetzt da eintrifft, was da jetzt in den letzten Stunden herumgeistert ist, dass es auf einmal für 3 Spieler Angebote gibt. Und das sind keine Spieler, die was die Austria so schnell dann kompensieren könnte. Das betrifft, Melon, glaube ich, Fitz, Melon, Berry. Also das sind 3 Spieler, die was letzte Saison ihren Stempel der Austria da aufgedrückt haben, was auch gezeigt haben, dass sie sehr wertvoll für die Austria sind. Also wenn da wirklich was passiert, dann muss die Austria schon schauen, das zum Kompensieren wird dann nicht so einfach. Aber von der Saison her, was die Austria voriges Jahr gespielt hat, von der Ordnung her, muss ich sagen, war das sehr, sehr gut. Und da los, dass sie halt dann im letzten Spiel, das haben wir das letzte Mal besprochen, dass man da es 2-1 macht gegen Blau-Weiß und du kriegst von der Auflagwecker in Ausgleich, sowas darf halt nicht passieren oder sollte nicht passieren. Aber so ist er im Fußball dann.
Johannes, es reden alle immer nur über Melon, Barry, Fitz, dass es für die Angebote gibt. Gibt es für Johannes Handel nichts? 27 Jahre, nicht, in der vergangenen Saison am Ende Stammspieler gewesen, trockene Partien gespielt in der Defensive, im besten Fußballeralter. Sind Sie keine Aktie?
Ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich eigentlich nicht damit, bis wirklich was am Tisch liegt, weil für mich ist das, im Fußball wird sehr viel geredet und solange nichts am Tisch liegt oder irgendwie ein Angebot oder irgendwie was da ist, was mich überzeugt oder wo ich vor mir sehe, dann beschäftige ich mich eigentlich nicht damit und von dem her glaube ich nicht, dass irgendwas passieren wird.
Auslandsabenteuer wäre aber schon noch was, das bei Ihnen auf der Karte steht, oder?
Ich bin in Innsbruck.
Martin, du hast schon unsere Zuseher in Klagenfurt ein bisschen verärgert mit der Internetverbindung, glaube ich, jetzt noch die Tiroler hinterher. Also,
sind nur mal die Steirer da.
Die Wiener lieber nicht, weil Peter Backholz sitzt in Reichweite.
Ja, ich wollte nicht unterbrechen, aber er hat einen Vertrag bis 28.
Ja, genau. Aber
da kann er sich ja noch in Ruhe sozusagen Gedanken machen. Ja?
Nein, also natürlich war Ziel ist schon immer gewesen, Ausland und auch nach wie vor, wenn es wirklich alles passen sollte, wahrscheinlich, mein Ziel war immer Spanien, aber das ist sehr schwierig wahrscheinlich. Und
gut, David Affengruber hat zum Beispiel einen Weg in die zweite Liga gemacht und das ist aufgestiegen.
Stimmt. Also unmöglich ist es nicht, aber ich fühle mich sehr wohl bei der Austria und das ist mittlerweile auch mein Verein. Und ja, von dem her passt es mir eigentlich so, wie es ist.
Peter, wie würdest du ein Stärken- und Schwächenprofil von Johannes Handel erstellen, wenn dich jetzt ein Scout von Rayo Vallecano zum Beispiel anruft und sagt, den Handel, den wollen wir haben, Innenverteidiger. Peter, was kann der?
Ich würde es jetzt einmal so sagen. Er ist ein Spieler, wo ich immer so analysiert habe, er hat jetzt keine überragenden Fähigkeiten, wo ich sage, das ist jetzt speziell, hart, oder wenn man es anders ausgedrückt hat, er ist für mich ein sehr wertvoller Abwehrspieler, was seine Leistung bringt, wo man nicht sagen kann, hoppala, da hat er seine Schwächen oder da. Schwächen hat man immer, aber bei ihm ist mir aufgefallen in die Jahre, dass er ein sehr solider, grundsolider Spieler ist, wo es du auch als Stürmer oft auch schwer tust, weil er hat eine gute Grundschnelligkeit, er ist robust, er hat ein gutes Kopfballspiel, er ist körperlich in Ordnung und das sind Sachen, die was man von einem Abwehrspieler auch sucht. Dass er ab und zu vielleicht beim Passspiel seine Probleme gehabt hat, das ist mir auch nicht verborgen geblieben. Aber für mich ein grundsolider und wichtiger Spieler in einer Abwehrreihe, weil er einfach da seine Aufgabe, was ihm der Trainer mitgibt, wirklich zu sehr großen Teilen erledigt.
Ich finde, sehr verlässlicher Spieler.
So kann man es auch sagen. Ja.
Genau. Muss man können Sie damit leben, Johannes, mit der Einschätzung von Peter Backhut? Ja, oder möchten Sie was ergänzen?
Nein. Ja, Passspiel natürlich gewinnt man Bestes, aber ab und zu passieren Fehler, das ist
normal. Weil Sie auch ein Spieler sind, der ab und zu, wenn es in die Offensive geht, vielleicht mal den eher riskanteren Pass wählt als den Sicherheitspass?
Wahrscheinlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Passquote ist ja immer nicht, wenn einer halt hinten quer schiebt, dann hat er halt vielleicht 90% Passquote, aber natürlich entscheidend sind ja die Bälle und in der Hochblüte des Martin Hinteregger war das ja seine Stärke, nicht? Dieses Aufbauspiel, diese Schnittbälle, die ja dann auch wirklich beim Mitspieler angekommen sind und das ist schon eine Qualität, die suchen ja viele Trainer und Vereine, dass sie solche Spieler haben, im Idealfall sogar mit einem Linken, der das auch noch irgendwie aufbauen kann.
Nicht? Natürlich, bei Martin ist dazu gekommen, der hat auf 50, 60 Meter hat der die Diagonalbälle gespielt, die sind geschossen gekommen, also das war schon eine Qualität, aber die muss genauso der Nico Wimmer, der hat das bis vor einem Jahr hat er das auch noch regelmäßig gemacht und dann hat er sich einmal eine Verletzung zugezogen und jetzt traut er sich diese Bälle nicht mehr spielen, weil der Nico Wimmer war einer, was mir bei ihm immer gut gefallen hat, er spielt wirklich in die Tiefe gute Bälle, das ist mir schon, bei ihm war nur immer das Problem, wenn es ein bisschen eng geworden ist, dass er da noch vielleicht die dicke Ruhe noch kriegt, dass er da einfach noch einmal durchblast und wirklich ein Wort auf einen Gegner und dann im Ball spielt. Aber sonst so vom Beispiel her wirklich grundsolide und von Aufbau her keine Fehler. Das ist mir auch aufgefallen, dass er ganz, ganz wenige Fehler beim Aufbauspiel gemacht hat. Immer gesucht hat in der Halbposition ins Mittelfeld eine. Das macht er schon sehr gut. Ne?
Da würde mich noch interessieren, weil du ja viele interessante Trainer gehabt hast, also kann man ja aufzählen, im Nachwuchs war es der Schock Markus, der Ferdinand Feldhofer, also es sind einige, die jetzt in der Bundesliga sind, dann später bei der Austria natürlich.
Gut, seit 2019 bei der Austria, also da waren einige dabei.
Ilzer, Stöger, Manfred Schmidt, genau, also alles bekannte Namen, brauchen wir überhaupt nicht drin. Wer hat für dich den meisten Einfluss gehabt? Oder sind es ganz andere? Sind es Nachwuchstrainer? Ist ein Fall. Ja, das sind die Lieblingsfragen.
Kann ich kurz überlegen, gell?
Ich habe nicht gefragt, wer den negativen Einfluss gehabt hat, sondern wer den meisten positiven Einfluss gehabt hat. Zum Beispiel genau, was dieses vielleicht Aufbauspiel betrifft oder überhaupt das Stellungsspiel, die defensive Ordnung, kann ja unterschiedliche Zugänge geben.
Ich glaube, generell meisten Einfluss auf meine Karriere, so wie ich jetzt da stehe und wie ich bin, glaube ich, hat der Ferdl Feldhofer gemacht, meisten Einfluss auf mich.
Lafnitz.
Genau, weil der hat mich eigentlich zu Lafnitz geholt und ich wollte eigentlich gar nicht mehr Fußball spielen damals, ich bin von Sturm weggegangen und weil ich einfach keinen Freund mehr gehabt habe damals, es war für mich irgendwie nur mehr Druck und ich war viel verletzt und ich wollte eigentlich nur mehr Spaß haben beim Fußball spielen und darum bin ich von Sturm weggegangen und der Ferdl hat mich eigentlich wieder aufgebaut, der hat mir eigentlich wieder ein bisschen den Spaß am Fußball geben und habe ihm gestern auch gesagt, dass ich ihm dankbar bin. Bin ich nach wie vor und ich glaube dann im Weiteren war es dann irgendwie so mit der Umstellung bei uns bei der Austria auf die Dreierketten mit Michi Wimmer dann damals. Der Michi hat mir dann irgendwie mein Blick auf Fußball ein bisschen verändert. Der hat mir das mit der Dreierketten, dass ich einfach ein bisschen offensiver verteidigen kann und nach vor verteidigen vor allem, das habe ich vorher nicht so drinnen gehabt. In der Viererketten war ich immer ein bisschen zögerlich und eher die Tiefe gesichert, als dass ich einmal nach vor attackiert bin. Und ich glaube, das war mit Michi Wimmer dann mein größter Unterschied, wo ich vorher zu mir gesehen habe, dass ich einfach nach vor verteidigt. Und das, glaube ich, war dann sehr wichtig für mich.
Na bitte.
Das heißt, die Dreierkette ist auch eher das für Sie das Mittel zur Wahl oder die ideale Position der rechte Innenverteidiger in der Dreierkette, wo Sie sich am wohlsten fühlen. Weil ja, Sie haben ja schon einiges gespielt, absolut, ne? Mit Viererkette Sechser war ja zeitlang auch mal ein Thema.
Ja, nein, aber der Halbinnenverteidiger ist schon rechts, das taugt mir schon am meisten, weil du kannst wirklich Vollgas nach vorne attackieren, du hast meistens zwei Leute hinter dir schließen, weil der Wingback muss sichern und der Drago in dem Fall bei uns in der Mitte muss auch sichern und
der Wingback müssen wir noch kurz
sehen. Außenverteidiger. Nee, bei uns Wingback.
So, der Hablo hat das immer gesagt, oder? Wingback.
Der hat andere Wörter vorher erfunden, was wir nicht kennt. Nein, aber er hat auf der Seite natürlich mit dem Ramftl einen sehr fleißigen Spieler. Also ja, der was, das ist, man ja. muss das, so ja. muss da, das ist so wie bei Sturm zum Beispiel Akasi Begovic. Die waren offen marschieren und die, was auch wirklich sehr diszipliniert immer dann schließen, das Ganze. Also das ist schon sehr wertvoll.
Ja, macht es viel leichter natürlich.
Absolut. Ja. Nicht? Und jetzt hat er natürlich mit Dragovic einen sehr erfahrenen Spieler im Zentrum stehen, so wie ihn Drago kennt, ist er einer, der was auch reden tut, der was auch
manchmal helfen zu viel.
Tut.
Ja. Das war mit Frage. Mir nicht. Mit
also.
Nein.
Aber prinzipiell Alexander Dragovic in der Mannschaft zu haben, seit einem Jahr jetzt, was hat sich da auch vielleicht in der Mannschaft verändert, wenn so ein Spieler in der Kabine sitzt, wenn so ein Spieler tagtäglich im Training bei der Mannschaft dabei ist, ein Spieler, der auf einem ganz anderen Niveau gespielt hat als ein Großteil der Mannschaft?
Ja, ich glaube, das ist tut jeder Mannschaft gut, wenn man so einen drinnen hat. Das, ich meine, es kann auch nach hinten losgehen, wenn er dann glaubt, er muss irgendwie jetzt übertreiben, aber der Drago ist absolut guter Mensch und überragender Spieler dann dazu und der tut uns echt gut und ja, wenn er halt was sagt, das ist dann halt auch so und wir wissen auch, dass er, wovon er redet, weil er halt viel erlebt hat in seiner Karriere schon und tut uns absolut gut, dass wir ihn bei uns haben.
Peter, so einen Spieler in der Mannschaft zu haben, du hattest es ja bei Klagenfurt mit Martin Hinteregger, auch ein Spieler, der von einem schon auf höherem Niveau gespielt hat, natürlich nicht in dem Zustand, in dem Alexander Dragovic zur Austria gekommen ist, zu dir gekommen ist, aber einen Spieler mit so viel Erfahrung in einer Mannschaft zu haben, was kann das mit einer Mannschaft machen oder welche positiven Effekte siehst du da jetzt gar nicht so aufs Spiel, gar nicht aufs Spielerische, sondern vielleicht auch auf den Zugang vom einen oder anderen zum Sport?
Ja, das sind jetzt komplett zwei verschiedene Typen, Drago und der Martin. Also der Martin ist ein sehr ruhiger Spieler. Also der Martin ist auch nicht einer, der was jetzt da permanent auf die Spieler zugeht oder so. Und der hat, wenn man Martin Hinteregger nimmt, dann weiß man, was man kriegt von der Leistung her. Aber er ist jetzt nicht der Lautsprecher oder sonst irgendwas oder der was ein Spieler führen tut oder weil er einfach vom Typ her eine ganz andere Persönlichkeit ist. Also ich habe ihn sehr geschätzt von seiner Art her, aber er ist jetzt nicht so einer, der was da sehr viel mannschaftsmäßig Kommandos gibt oder reden tut.
Also nicht der verlängerte Arm des Trainers, das ist vielleicht der Drago-Symbol, das ist der Unterschied.
Der Drago ist eher der verlängerte Arm und der Martin auf seine Art der verlängerte Arm, aber ist nicht, so wie es jetzt besprochen, wie es gesagt hat, einer, der was auf die Spieler zugeht, oder das ist der Martin nicht, der hat halt. Aber er ist von der Qualität her natürlich, wo die Spieler auf ihn aufgeschaut haben, vor allem die ersten Wochen, wo er eben noch fit war, erst wie er dann einmal eine Woche krank war, 10 Tage, das hat den Martin enorm zurückgeworfen, das hat auch uns weh da, das war dann gleich noch ein Hartberg-Spiel, wo wir gewonnen gehabt haben und das war halt für Martin dann wirklich sehr, sehr schade, weil er hätte dann schon eigentlich von der ganzen Art her viel mehr helfen können, aber es ist halt dann nicht gegangen.
Jetzt haben wir kurz über das Standing von Alexander Dragovic und Martin Hinteregger gesprochen, aber eigentlich ist ja Johannes Handel unser Gast heute. Was ist das Standing von Johannes Handel bei der Wiener Austria? Seit 2019 beim Verein, also es gibt kaum einen Spieler, der so lange schon bei der Wiener Austria ist. Ich glaube, Mirko Kos ist noch länger, nur Steirer. Ja.
Ja, und der Fizi.
Und, ja, klar. Ja.
Fizi ist, glaube ich, schon
Dominik seit... Fizi, das wäre wieder der Wiener dazu.
Ja, genau. Fizi ist ja schon ewig.
Also, so genau, aber sonst aber viel mehr gibt es dann gar nicht mehr. Was ist das Standing von Johannes Handel bei der Wiener Austria?
Naja, ich glaube, ich bin von der Art her eher wie der Hinti, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin auch eher ruhiger. Nicht jetzt unbedingt der Lautsprecher und... Ja, ja, und ja, tatsächlich habe ich es vorher gemacht.
Ich hätte wirklich auch so eingeschätzt. Ich hätte mich wirklich so eingeschätzt, dass er auch, wenn er jetzt schon sehr lang bei den Verein ist, dass er nicht unbedingt derjenige ist, der was da jetzt da in der Latte ganz oder weit vorne ist, sondern eher der ruhige, ja, so wie auch seine Spielart ist. So wie ja. Ein solide, sehr wichtig für die Mannschaft, aber halt nicht, muss jetzt da. Der Lautsprecher
sein. Gut, braucht genau man, so. Weil mit 30 Lautsprechern
wirst du nichts gewinnen.
Wirst das Trainer ja, wahrscheinlich wahnsinnig nix. Werden, aber ja. Mit 30 ruhigen wirst du auch nichts gewinnen.
Ne? So ist es. Da kommt es immer die Mischung in einer Mannschaft. Mischung an, ja.
Aber ich wollte nur sagen, also du wolltest nur sagen, etwas zu deiner Position innerhalb der Austria, vom Standing her. Oder war das schon der Haken drunter?
Ist eigentlich
alles bist gesagt, du zufrieden? Alles gesagt, bist du zufrieden mit dem Standing? Gut, ich wollte nur sagen, es gibt, vergisst man immer, ne? Peter Barkholt wird immer wieder nur mit Rapid im Zusammenhang gebracht, aber das auch wissen Austria. Ja, man muss es schon sagen.
Ja. 95, 96.
Deine letzte Station war einfach Spiele. Bei der Austria, ich kann mich nur erinnern, am sogenannten Franz-Hoher-Platz, jetzt Generali-Arena, aber damals war es wirklich nur ein Platz.
Richtig.
Auf der einen Seite war Holzhütten und auf der anderen war halt ein bisschen eine Tribüne. Ne? Und
trainiert haben wir unten auf die Stadion-Trainingsplätze. Ne?
Genau. Und da hast du gespielt bei der Austria.
Ja, ist richtig.
Ja, weil ja viele glauben immer nur Rapid-Spieler, Rapid-Trainer, aber nein. Und mit Horst Rubisch, ne?
Mit Horst Rubisch, weil der hat mich damals angerufen, ob ich wollte eigentlich schon aufhören, aber weil eben die Verletzung haben wir da im Jänner zugezogen haben, im Trainingslager mit 60. Und habe eigentlich schon an die Postzeit gedacht, dass ich wieder Brief austrage. Aber es war halt dann, dass mich der Horst angerufen hat und sich gemeldet hat, ob ich noch ein Jahr draufhängen will. Nicht mehr als Stammspieler, das hat er mir auch klar gesagt, sondern der Horst hat damals so die Idee gehabt, sehr viele junge Spieler hochzuziehen. Wir haben ja einen großen Kader gehabt.
Die Austria war gerade im Umbruch, muss man auch sagen. War eine schwierige Zeit.
Komplett, war ganz eine schwierige Zeit zu dem Zeitpunkt. Ja, und ich da mit den Jungen so quasi schon im Trainingslager mitarbeiten soll als Trainer, aber trotzdem so fit sein soll, wenn ich gebraucht werde, dass ich spiele. Ja, das hat sich dann bei einigen Spielen hat sich ja auch ausgezahlt, dass ich noch fit war. Und so war das Jahr auch bei der Austria. Es hätte weitergehen können, aber ich habe dann schon die Anfrage gehabt von 1860, ob ich zurückkomme als Co-Trainer zum Werner Lorand.
Und ja, der Rubisch ist auch gegangen, ne?
Nein, der Horst, es war so, der war gekoppelt mit dem Vertrag. Also der Horst hat einen Vertrag gehabt, dass die Austria einen europäischen Bewerb erreichen muss. Dann verlängert sich der Vertrag, aber es waren eigentlich in den letzten Jahren dann immer nur ein Jahr die Trainer. Also wenn man die, glaube ich, die letzten Jahre da hernimmt bei der Austria, es war kein Trainer sehr lang.
Hickersberger waren alle nur ein Jahr. Ja,
das war alles und das war halt.
Frank, Ziehvater von Jürgen Klopp, ne, muss man sagen.
So ist es, ja.
War ist dann und dann war der Rubisch.
Ja. Johannes, einige Fragezeichen im Kopf, weil das ist. Sie sind 27. möchte ich jetzt
genau, man sagt mir schon was.
Damals war ein junger Reporter schon dabei. Deswegen kann ich mich nur erinnern.
Aber weil wir noch weiter über die Wiener Austria gerne reden wollen, was ist denn die Zielsetzung von der Mannschaft für diese Saison, wenn man eben auch die überragende vergangene Saison im Kopf hat?
Ja, Zielsetzung ist immer ein bisschen schwierig, das nach außen hin zu erklären, aber...
Double geht nicht mehr.
Schwierig.
Okay. Naja, Conference League. Gibt's offiziell vom Trainer oder von Jürgen Werner?
Haben wir noch nicht. Aber es wird wahrscheinlich... Also wir haben es voriges Jahr dann schon gemacht, wenn wir dann... Aber erst nach der Punkteteilung haben wir es gemacht. Weil am Anfang der Saison war ja unser Ziel, obere Strich.
Ja.
Das haben wir dann.
Und das ist nämlich an diesmal auch.
Ja, natürlich, es ist immer. Aber natürlich auch aufgrund der letzten Situation sind halt wir Spieler schon so jetzt, dass wir schon, glaube ich, höhere Ziele haben und die auch haben sollten, weil wir ja eigentlich gleich geblieben sind von der Mannschaft her und uns verstärkt haben. Und
ist die Ligaphase ein Ziel? Innerhalb der Mannschaft?
Weil ja, natürlich.
Es gibt ja vielleicht auch den Punkt, dass man sagt, ich meine, Ligaphase ist natürlich eine schöne Angelegenheit, aber Fakt ist auch, es sind halt dann sehr viele Spiele und dann kann natürlich darunter die Meisterschaft leiden. Im Cup könnte man jetzt sagen, ist ja schon was passiert. Auf der anderen Seite würde ich es natürlich verstehen, wenn man sagt, das Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen und man möchte natürlich auch international länger dabei
sein. Ja, natürlich. Ich glaube, also für mich als Spieler gibt es sowieso nichts Schöneres, wenn man alle drei Tage oder vier Tage Spiel hat, weil man nicht so viel trainieren muss.
So ist es. Nein.
Da ruft diese man an, Abschlusstraining ist andere.
Das hat sich nicht verändert.
Nein, das hat sich nicht verändert. Auch Steffen Hoffmann hat das einmal bei Rapid gesagt. Ja, mein Leben, wir bleiben im Europacup, dass wir nicht so viel trainieren müssen.
Nicht alle drei Tage spielen, alle zwei Tage spielen.
Also Ligaphase.
Also super. Schon.
Aber der Weg in die Ligaphase, wie würden Sie den jetzt beschreiben? Panik Ostrau ist der nächste Gegner. Die waren in der vergangenen Saison Dritter in der tschechischen Liga noch vor Sparta Prag. Und der nächste Gegner wurde ja heute ausgelost, ist der Gewinner, der mögliche Gegner, Celje Lugano. Im Playoff.
Ja, natürlich, dass es nicht leicht wird, haben wir von vornherein gewusst. Und auch in Georgien, auch wenn das Ergebnis jetzt relativ deutlich war, war es auch schon nicht leicht, weil halt die Hitze und aber wir wissen auch, dass es eine Herausforderung ist und nur durch Herausforderungen wird man auch besser im Endeffekt. Und wir wollen einfach jetzt am Donnerstag schon mal ein Zeichen setzen und wissen auch, wenn wir wirklich zu 100% alles am Platz bringen, dass wir gute Chancen haben und ja, wir schauen dann von Spiel zu Spiel.
Wie ist denn prinzipiell jetzt Johannes Handel, sind die ersten Wochen für Sie persönlich in der Mannschaft angelaufen? Es ist ja schon so, dass auf der Innenverteidigerposition bei der Wiener Austria sehr viel Qualität ist. Also Blavutic, Dragovic, Wiesinger, Lee, der hinten spielen kann, eben Sie sind dabei. Also das ist jetzt nicht so, dass man von alleine aufgestellt ist, weil man da ist, sondern die Konkurrenz ist schon sehr groß. Wie würden Sie jetzt die aktuelle Situation für Sie persönlich beschreiben? Leichte Problemchen auch gehabt in der Vorbereitung. Wo steht Johannes Handel vom aktuellen Leistungsniveau und wo im vielleicht Innenverteidiger-Ranking?
Ja gut, erst einmal, dass es auf unserer Position sehr viel gute Leute gibt, ist ja eigentlich eh gut, weil ich glaube, Konkurrenzkampf ist schon sehr wichtig innerhalb von seiner Mannschaft, vor allem auch braucht man es halt auch, wenn man alle drei Tage dann spielt, weil man halt nicht immer 90 Minuten spielen kann, das ist völlig logisch. Von dem her ist es schon einmal, nur wegen dem schon einmal sehr positiv. Und ich habe ein bisschen zum Kämpfen gehabt in der Vorbereitung schon, eigentlich schon beim letzten Spiel in der vorigen Saison beim WRC, habe ich mich auswechseln lassen müssen, weil ich einen blöden Schritt gemacht habe und seitdem zwickt es mir ein bisschen im Schambein. Und seitdem habe ich ein bisschen zum Kämpfen und das trage ich auch schon die ganze Vorbereitung mit mir mit und ist ein bisschen blöd, weil ich einfach nicht bei 100% bin, was sehr an mir nagt, weil ich im Training und im Match nicht so an meine Leistungsgrenze gehen kann, wie ich eigentlich gern würde. Und aufgrund von dessen habe ich auch wahrscheinlich noch nicht so viele Spielminuten gekriegt, wo ich mir eigentlich wünschen würde. Aber ich muss erst einmal schauen, dass ich jetzt wieder bei 100% bin und meine Leistungen im Training dann wieder bringen kann. Und dann hoffe ich, dass mir der Trainer wieder von Beginn aufstehen wird, aber die Jungs sind trotzdem alle sehr, sehr gut und sieht man, wenn sie spielen, dass sie das richtig gut machen und das ist schon sehr cool.
Peter, wie viel Fingerspitzengefühl ist da gefragt? Bei einem Spieler wie Johannes Handel mit der Verletzungshistorie noch mitgenommen, also Johannes Handel hat 131 Pflichtspiele für die Austria gemacht, das hätten wahrscheinlich doppelt so viele sein können, wenn nicht immer wieder Verletzungen dazwischen gekommen wären. Wie viel Fingerspitzengefühl ist als Trainersicht bei so einem Spieler gefragt?
Ja, sehr großes. Aber es hört sich für mich jetzt im Moment, bin überrascht, dass ich das da ja nicht gut an. Weil die Schambeinverletzung, wir haben das damals miterlebt mit Steffen Hoffmann, der hat das auch lang hinausgezögert, bis dann nicht mehr gegangen ist und dann hat es noch länger gedauert. Und war ein Riesenproblem damals beim Steff. Und wenn er jetzt schon selber sagt, dass er nicht das Gefühl hat, er kann 100% geben, ist mein Rat, am besten jetzt so schnell wie möglich untersuchen lassen, dass man die Ursache weiß, von was kommt das, weil das zahlt sich wie ein Kaugummi und das bleibt aber dann da oben drinnen. Und das ist das Schwierige, wenn du bei jedem Pass, vor allem mit der Innenseite, hoppala, wieder ein Stichel und alles, das hemmt dann die Leistung. Und mein Rat ist, da so schnell wie möglich gegenarbeiten und nicht das jetzt überbrücken, weil man Angst hat, das Level zum verlieren, im Platz zum verlieren, sondern offen und ehrlich mit dem Trainer reden, dass man sagt, hoppala, es ist besser, man kriegt das in den Griff, dass die Verletzung weg ist. Ja, wie gesagt, ich habe das mit Steff damals miterleben müssen, Pulver und was ich es was, ja, aber du bringst dann auch nicht dann die Leistung. Und das ist aber das Entscheidende, dass du auch dann am Platz nicht gehemmt bist. Ja, man kann immer über irgendwelche Schmerzmittel nehmen und ist aber nicht die Lösung. Ja, die Lösung ist, dass das die Ursache, warum hat er das, und das dann behandeln.
Das ist,
und dann
ist garantiert, dass die Schmerzmittel immer helfen. Und ja, vor allem, so wenn du ja Steffen Hoffmann sagst, Jürgen Säuml ist für mich fast noch ein bekannteres Beispiel. Ich glaube, in seiner Karriere ist ja praktisch gekennzeichnet von Schambeinverletzungen. Ja, und der hat, ich meine, der war in Italien und hat dann müssen dann nach Österreich zurück. Der Jünger hat Jahre verloren.
Ja. Und vor allem, es kommt jetzt noch dazu, jetzt nimmst du Schmerzmittel und du merkst dann die Verletzung nicht. Und das ist das Schlimme, nicht?
Ja. Ist das dein Handy?
Das kann sein.
Okay, aber wir reden einfach drüber.
Ja, ich auch nicht.
Die Frage ist, Peter, wer ruft dich jetzt an?
Ich war eigentlich der Meinung, dass ich es vorher auf lautlos gestellt habe. Aber der, was jetzt anruft, der kriegt er natürlich auch. Also,
vielleicht ist Hans Krankig, der Teamchef der Experten.
Nein, der ist in Jesula.
Also, der ist nicht zu erreichen. Also, um vielleicht nochmal das abzuschließen und nochmal kurz ernst zu werden. Ursache ist geklärt oder ist das noch in Klärung?
Es hat MRT-Untersuchungen gegeben und es ist auch die Diagnose war dann auch relativ klar, aber ich habe noch nicht das gefunden für mich, wo man jetzt hilft. Das ist das Problem, wo ich noch suche und ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Untersuchungen machen und hoffe, dass wir dann Leute helfen können und dass ich das dann so relativ schnell in den Griff kriege.
Ja, um vielleicht von diesem sehr ernsten Thema natürlich alles Gute, dass das nicht allzu sehr aufbricht, diese Schambein-Geschichte, vielleicht ein bisschen wieder lockerer zu werden. Wir stellen ja auch immer wieder Fragen an unsere Community, beziehungsweise welche Fragen hat die Community an Johannes Handel? Und wir haben da ein paar. Die eine ist zum Beispiel, wer ist der beste Zimmerpartner auf der Welt von einem gewissen Fitz Dominik?
Ist er ein Vater oder was? Nee,
weiß nicht. War er heute beim Training dabei oder?
Ja, soll ich jetzt eher sagen, oder was?
Ja, weiß ich nicht. Ja, wer ist der beste Zimmerpartner?
Wer ist er dort? Ja, ist mein Zimmerpartner. Ja. Ich muss eher sagen, leider.
Ja. Ja. Und warum ist er so toll? Macht er keinen Lärm? Oder ist er
schnarcht nicht. Er schnarcht nicht.
Oder ist er nie auf dem Zimmer und du deckst ihn? Das kann natürlich auch sein.
Nein, der ist immer da. Wir sind immer gemeinsam da.
Gibt es einen Schnarcher in der Mannschaft?
Ich glaube schon.
Ja?
Ich schnarche auch ab und zu, glaube ich, hat er mir letztens gesagt.
Ja.
Ja, es ist...
Das ist das Los von Dominik Fitz. Ne?
Dann. Ja, dann muss er.
Aber die Frage ist, ob er auf die Frage, wer der beste Zimmerpartner der Welt ist, Johannes Handel sagen würde. Oder jemand anderen, weil der Handel schnarcht.
Ja. Oder ob Johannes Handel schon weiß, ob Dominik Fitz noch die Transferzeit nutzt. Für einen Wechsel.
Ist der ständig am Zimmer in Calls?
Ja.
Ja, aber.
Ist der Max Hagmeier die ganze Zeit?
Nein,
keine Ahnung.
Eigentlich
nein,
muss man nicht. Reden wir über andere
Sachen. Ja, klar. Dann noch eine Frage. Wie ist dein Aufschlag im Tennis? Von Andy Gruber.
Ja, das ist ein...
Also sehr beliebt bei den Mannschaftskollegen, muss man sagen.
Ja.
Diese Fragenkategorie.
Was ist mein Aufschlag?
Ich habe nur einen ersten Aufschlag und wenn der nicht kommt, dann ist es eigentlich vorbei, aber ich mache eher so ein bisschen einen eingesprungenen Aufschlag. Ich springe ins Feld rein und hoffe halt, dass irgendwie was Netz kommt, aber es kann auch passieren, dass sie dann in Gruber eine, der gegenübersteht, anschießt.
Aber prinzipiell Tennis, etwas, wo zumindest ein bisschen eine Leidenschaft da ist und vielleicht auch ein Talent oder mehr Leidenschaft als Talent?
Mehr Leidenschaft als Talent wahrscheinlich, leider.
Peter, hast du eine Ausgleichssportart neben Fußball gehabt während deiner aktiven Karriere, die du gerne...
Alles, was mit Sport zu tun hat.
Alles. Du bist polysportiv.
Alles. Also alles, was mit...
Schnapsen, Würfeln.
Nein, das ist
dabei,
nicht. Ich kann schnapsen, kann auch theorgieren.
Kannst du, genau, nächste Frage. Das wollte ich nämlich fragen, ein Steirer, wahrscheinlich
natürlich,
eher
jede,
noch.
Jeder Ort verschnupfen.
Schnapsen, Bauern, Schnapsen, Dreier, Schnapsen, alles kein Problem. Vier Martin, schnapsen. Du auch, weil dann könnte man eigentlich am Bauern schnapsen. Bauern
schnapsen, schnapsen geht. Beim Tarokieren hätte ich Probleme.
Zehnsen, das ist...
Zehnsen.
Nein, das kennst du nicht, das ist eben das.
Ja.
Das ist nicht.
Zehner rufen, oder was ist das? Das Spiel muss man noch beibringen, weil kartenspieltechnisch bin ich auch nicht so schlecht unterwegs.
Mama, okay,
man
spielen mit dem
Peter. Ja. Nein, das kann ich Gott sei Dank nicht.
Und das ist ja auch immer wieder bei Auswärtsfahrten im Mannschaftsbus gespielt worden, also Kartenspiele, ja sehr beliebt.
Zur Zeit schon.
Da ist übrigens auch eine Frage dazu gekommen von Emilia Reiner. Was ist das Verrückteste oder Lustigste, das du je im Mannschaftsbus erlebt hast? Gibt es da ein Erlebnis? Oder sind die Busfahrten bei der Austria so fad, dass
jeder schlaft? Schon, boah. Ich glaube, das war einmal eine Feier im Bus. Da haben wir, glaube ich, internationalen Platz fixiert in Hartberg und beim Hanf oder WRC auswärts.
Hartberg, wie James Holland seine zwei Tore geschossen hat.
Nein, es war davor, da war der Madl Mike und so, der war noch bei uns. Ah. Das war, glaube ich, WRC auswärts und da haben wir irgendwie einen internationalen Platz gesichert und dann beim Heimfahren haben wir dementsprechend gefeiert und da sind schon einige lustige Sachen passiert, die jetzt
die nicht für nicht die so Öffentlichkeit jetzt erzählen will,
aber es war relativ lustig und wir sind auch ausgestiegen noch bei uns beim Stadion und da sind auch noch ein paar lustige Sachen passiert. Das sind so Sachen, die in Erinnerung bleiben und jetzt bei der letzten Auswärtsfahrt Richtung Graz. Das
waren die lustigen Sachen.
Ja. Ja, es war fast.
Nicht jugendfrei.
Es war zum Glück dann lustig, aber es war irgendwie in dem Moment schon relativ
gefährlich.
Einen Schock haben wir alle gehabt, aber es war dann, zum Glück ist nichts passiert, aber es war mit Bengalen und so, das war. Aber
Das ist nicht gut.
Nein. Aber wird noch Karten gespielt bei der Aussage? Pokern. Okay, wer hat das größte Pokerface oder das beste Pokerface?
Ja, es sind zwei Geldgeber und die anderen sind Geldnehmer. Geldgeber bin der Fizi und ich und Geldnehmer sind der Sami Radlinger, der hat ein Pokerface und immer gute Karten und Mandy Fischer ist auch relativ gut immer. Weiß noch. Aha. Der Wiese ist auch okay und der Fizi und ich sind immer die hergeben, leider.
Also Schein Radlinger hat immer gute Karten, hat sich da schon mal nachgeschaut, ob der...
Ja, ich glaube, der hat ein eigenes Deck mit oder so.
Ja, weil Torhüter sind der eigene, mit immer Handschuhe, das Ganze. Ja, nicht, dass der immer mit langärmelig im Bus sitzt. Und
nein, da stimmt irgendwas nicht, aber das müssen wir mal kontrollieren.
Man nennt das auch Teambuilding, ne? Ja. Finde ich von euch total in Ordnung, von dir und vom Fizi.
Ja, aber unlängst haben wir ja eine Streiterei gehabt, weil das kommt ja dann zum Streiten auch noch, wenn man dann Bock hat, dann wird diskutiert und dann haben wir Mandy Fischer, Sami Radlinger haben sie dann haben wir eine Diskussion gestartet, wo dann fast eskaliert wäre, aber gehört dazu und haben sie dann wieder vertragen, das ist ganz normal.
Hat dann der Trainer eingreifen lebt, müssen, oder?
Nein, das passt, das sind zwar Sturköpfe, das wissen sie.
Sehr gut. Aber ist doch positiv, oder? Dass dort nur gewürfelt wird oder halt Karten gespielt wird. Ja,
aber was machen die anderen 16?
Videoanalysen.
Also, das ist ja, also, ich kann mir schon das vorstellen, da sind vier Pokern und was machen die anderen 16?
Ja, oft schauen ein paar sogar zu, aber die spielen halt nicht mit.
Das Highlight offensichtlich. Ja,
jetzt im Ernst, das ist schon ein sozialer Aspekt, oder? Dass nicht jeder nur mit sich selbst beschäftigt. Ich finde das sehr positiv.
Und so,
dass
sowas wie ins Handy schaut und so,
das ist richtig, in der heutigen Zeit.
Aber. Und vor allem, es gibt die eine oder andere lustige Geschichte, die dann eben auch vielleicht das Team zusammenschweißt. Eben. Und somit sind das ja auch schöne Erfahrungen. Apropos Busfahrten, weil ich selber auch davon betroffen bin, wir sind beide über 1,90. Wie machen Sie das nach dem Spiel im Bus? Wie viele Plätze belegt Johannes Handel? Einmal quer drüber? Vier? Oder ist der Austria-Mannschaftsbus so gestaltet, dass man da gemütlich nach dem Spiel die Beine ausstrecken kann und nicht, dass nach eineinhalb Stunden mal der erste Krampf einfährt, der zweite und dann...
Die Krämpfe passieren sowieso, aber es ist schon ein gemütlicher Bus, wir haben schon Beinfreiheit und es ist ein bisschen ein veränderter Bus mit da sind vorne Tische, die kann man umlegen zu einer Bank quasi und dann kann man schon relativ gemütlich liegen, aber ich sitze eigentlich immer am Tisch, am Vierertisch hinten und weil wir bockern und da passiert oft Business ein Krampf oder so, aber den
also da muss man drüber.
Da muss ich ein Pokerfest behalten,
ja, sonst verliere ich. Peter,
Entschuldigung, wenn ich das schon sehe, bitte. Aber wenn wir jetzt schon den Johannes Handel da haben, ich sehe ja sonst immer nur die Stutzen. Da sehe ich ja nicht, dass mehr als das Knie tätowiert ist.
Ja, ja, die Geschichte ist.
Aber vielleicht bin ich jetzt da.
Die Geschichte ist auch spannend. Also,
ich kenne sie schon. Ich kenne sie nicht, Peter wahrscheinlich auch nicht. Aber dürfen wir sie erfahren, wenn wir jetzt schon alles sehen?
Ja, das sind eigentlich die Augen von meiner Mutter.
Wirklich?
Ja, also das Gesicht von meiner Mutter.
Ein bisschen hochhalten, damit die es in die Kamera schon sehen. Ja, schau.
Das ist eine Indianerin und links wird irgendwann der Papa kommen als Cowboy.
Das war's. Ja, dann liebe Grüße an die Mutter.
Danke.
Ja. Weißt du, wie viele Stunden hat das dauert? Wie viele Stunden?
Das waren zwei Sitzungen, aber insgesamt glaube ich 9 Stunden oder so. Das hat übrigens Fußballer
gemacht. Wenn du die zwei Sitzungen beim Training gemacht hast, warst du vielleicht ein bisschen besser.
Stimmt. Aber man kann ja nicht nur trainieren.
Aber was heißt Fußballer?
Christopher Trimmel?
Nein. Volzberg spielt er aktuell.
Ui.
Der ist Pfingstner.
Der Tätowierer verloren jetzt.
Pfingstner war das. Ja. Der hat das gestochen. Und ich bin mittlerweile auch, also ich stich daheim auch schon ein bisschen
selber.
Okay. Ist auch ein neues Hobby von mir eigentlich.
Okay, wie viele Tattoos sind es insgesamt? Weil da sind ja auch eher kleinere dabei.
Es sind, glaube ich, an die 25.
Peter, das hat dich nie. Das hat dich nie gereizt, oder?
Nein. So was hab ich nicht. Aber ich kenne das. Ich kenne das von meinen ältesten Brüdern. Das ist auch nur ein anderes Jahrgang. Der war schon voll bei, wir haben es immer, bei uns hat es immer geheißen Backt. Ja, und der hat, der ich glaub, war.
Backout sagt man
auch immer. Also, und wenn man diese, ich kann mich ein bisschen noch erinnern, auf seine, heute heißt es Tattoo, früher als Kassen Beckerl, nicht? Und wie der tätowiert, und ich habe das nie viel gut gefunden. Also auf die Hände da alles und da bei den Augen und alles, also der hat sich da, ich habe das nie verstanden, aber das war damals eher, die haben das eigentlich, so hat man es früher gesagt, das haben die eigentlich die Hefenbräder im Gefängnis gemacht. Ja, mein Bruder war halt auch ein bisschen so ein Typ, der hat Zeit da drinnen gehabt und hat sich da halt auch tätowieren lassen, aber ich habe das nie viel, mir hat das nie geratzt, dass ich da irgendwie...
Ich habe auch wirklich Respekt, weil ich glaube, das ist ja schmerzhaft, oder?
Ja, es tut schon weh.
Eben. Aber Schienbein ist, glaube ich, recht schmerzhaft, oder?
Ja, Knie, Schienbein war es bis jetzt.
Überall, wo wenig Fleisch ist.
Das ist gar nicht. Nein, das war
okay. Ist halt jeder ein anderes Schmerzempfinden. Für mich ist undenkbar. Ich mag schon die Spritze nicht. Also insofern, glaube ich, werfe
ich es. Ich glaube, am Rücken oder was. Ich glaube, es ist am ärgsten sein.
Rippenbogen. Gibt es ein Tattoo, wo Sie sagen, im Nachhinein brauche ich ein Cover-up irgendwann?
Boah, nein. Eigentlich nicht.
Also mit allen, mit jeder Entscheidung noch keines
bereut. Und gibt es eine Stelle, die man nicht tätowieren lassen möchte?
Es trifft jetzt ein bisschen ab in einen Tattoo-Podcast.
Ja.
Nee, da kenne ich mich nicht so aus, deswegen frage ich mich.
Das war ziemlich zart, das glaube ich, werde ich nicht nochmal machen, weil da habe ich mir vorher die Haare rasieren müssen und das war schon alles so offen. Und das hat dann schon ziemlich weh dann, aber... Sonst eigentlich war es okay.
Hinterkopf.
Deswegen habe ich jetzt die Haare so lange
hinten. Wie fad muss der da sein?
Ich weiß nicht, die Frage muss ich bitte
fragen. Aber ich also sagen, am Hinterkopf.
Tag, bitte den Peter Barkholt einladen, vielleicht. Als
er kann es bestimmt.
Zuschauen. Kriegst du auch Bäcker.
Allein das Zuschauen schon, wenn die so rumdumm. Also.
Aber das heißt, Johannes, Sie sind auch ein bisschen künstlerisch begabt, weil wenn man tätowiert, muss man ja zumindest ein bisschen zeichnen können, oder? Oder bin ich jetzt da komplett falsch?
Mittlerweile eigentlich geht alles mit iPad und Computer eigentlich.
Okay,
also dann ich kann schon ein bisschen zeichnen, aber ich tue eigentlich nur Vorlagen so hin, wie es mir gefallen und mit anderen Vorlagen übereinstimmen und dann eigentlich ausdrucken und dann...
Aber ist es noch so, dass man da auf Schweinehaut am Anfang probiert?
Ja, oder auch, aber ich
oder probiert Kunst man gleich auf, irgendwelchen Mitspielern?
Nein, ich mache es auf Kunsthaut.
Okay.
Schweinehaut ist ein bisschen. Hat man nicht so gedacht. Also habe ich noch nie gemacht. Das
okay.
Irgendwie, mag ich auch gar nicht.
Und wann soll das erste. Hat sich schon jemand angemeldet von den Mitspielern?
Ja, ich habe tatsächlich auch schon kleine Sachen gestochen.
Okay.
Meiner Mutter und meiner Freundin.
Ja.
Aber es waren nur zwei
Smileys. Und die sind zufrieden?
Sie sagen ja. Zahlt haben sie nichts, also gut. Muss passen.
Und du auch nicht, Schmerzensgeld.
Nein, noch nicht.
Ja, bevor das da jetzt wirklich in einen Artist-Podcast ausartet, wo drei keine Ahnung haben und nur eine.
Das endet in einer Tattoo-Convention, oder?
Genau, und nur einer Experte ist auf dem Fach, da sind wir nicht mal Semi-Experten. Und vielleicht den Bogen wieder.
Also der Begriff Schweinehaut ist sicher noch nie in einem Podcast in den letzten 20 Jahren gefallen, oder? Oder 10 Jahre, seitdem es den gibt. Das kann ich jetzt einmal sagen. Schweinskick vielleicht, aber nicht.
Bis eventuell.
Ja, schaff. Ja. Immer mal wieder was Neues reinbringen. Martin, vielleicht von dir noch ein paar Abschlussworte. Was wünschst du, Johannes Handel, für die Saison? Was wünschst du der Wiener Austria?
Nein, ich wünsche ihm vor allem, dass er hundertprozentig fit ist, denn da geht es ja nicht nur um Sportliche, sondern insgesamt, dass man auch Wohlbefinden hat. Wenn ihr hört von Spielern, wie sehr in ihrem täglichen, also im Alltag das Leben beeinsprucht oder eben auch erschwert hat mit einer Schambeinentzündung oder mit diesen Schmerzen. An einem Tag hast du es, am nächsten Tag hast du es nicht. Also da wünsche ich wirklich, dass du da hundertprozentig fit bist und der Rest wird sich dann ergeben, weil man kann es ja durchaus sagen, in der letzten Saison warst du einer der gesetzten Innenverteidiger, also davon geht man ja dann aus, dass der Trainer das auch so sehen wird, wenn du hundertprozentig fit bist, und der Austria wünsche natürlich, dass sie diesen Weg, wie ich vorhin schon gezeichnet habe, bestätigen kann, und ich sage mal, dann spricht dir nichts dagegen, sowohl international, aber auch national mehr als konkurrenzfähig zu sein, und das würde ja auch uns als Berichterstatter freuen, wenn man dann irrsinnig viel spannende Spiele hat, Austria gegen Rapid, gegen Sturm, gegen Salzburg. Vielleicht ist dann der LASK oder der WRC wieder dabei oder noch eine andere Überraschungsmannschaft.
Peter, vielleicht von dir auch noch?
Na, auf jeden Fall, dass er hundertprozentig fit wird, weil es bringt nichts mit Schmerzen zum Spielen, weil da leidet die Leistung drunter, und man merkt es auch dann. Da muss er schauen, dass er das in den Griff kriegt, dass das behandelt wird, weil so schade, dass er nur selber, und da kann ich mich noch anschließen, er hat eine tolle Saison voriges Jahr gespielt, war ein wichtiger Bestandteil für die Austria, und es wäre schade, wenn er da das jetzt da mitschleppt und kommt nicht auf die Leistung, die was er gezeigt hat, und für die Austria natürlich alles Gute, auch jetzt für die weitere Saison, und dass er seinen Teil dazu beitragen kann.
Also da schließe ich mich natürlich an bei den Wünschen nach Gesundheit und sportlichen Erfolg. Vielleicht auch, weil es bei der Austria auch immer wieder Thema ist, dass auch das Gehalt regelmäßig bezahlt wird. Aber das war ja bei der letzten Umfrage, da hat die Austria ganz gut abgeschnitten, im Gegensatz zu Austria Klagenfurt. Ich glaube, ein Rekord-Minus-Ergebnis. Ich glaube, eins hat er noch nie ein Team...
Zweite Liga vielleicht.
Ja, ein Team bekommen, also 1 von 10. Nämlich, also ist das überhaupt Thema, diese finanziellen Schwierigkeiten, die Austria nach außen hat, innerhalb der Mannschaft? Redet man da manchmal drüber? Wenn dann Johannes Eggestein verpflichtet wird, sagt dann einer, naja, aber puh, wie können wir uns den eigentlich leisten?
Nein, ich glaube, also bei uns Spielern natürlich, wenn dann Schlagzeilen stehen, wo wir da offensichtlich dann wir Spieler das auch mitbekommen, dann reden wir kurz drüber und wollen halt schon auch wissen, was jetzt wirklich Sache ist, und natürlich schon irgendwo, aber in Wahrheit glaube ich, hat es noch nie irgendwie was gegeben, dass ein Spieler irgendwie jetzt was nicht gekriegt hätte, was einem zusteht, und ich glaube, das ist am Ende das Wichtigste.
Dann möchte ich nur sagen, bitte. Abschließend, ich glaube, man muss immer unterscheiden, die Austria hat Schulden, aber es geht in dem Fall, wenn es um die Bezahlung der Gehälter geht, um die Liquidität. Das ist ja wieder was anderes.
Liquidität und Cashflow. Und
viele Menschen haben Schulden und müssen einen Kredit begleichen, weil sie sich ein Haus gekauft haben. Manche kaufen sich ein Auto und müssen auch einen Kredit zurückzahlen. Aber das ist das eine. Und du musst halt schauen, dass du die Kreditraten bezahlen kannst. Und das halt nennt man dann Liquidität. Und meinem Empfinden nach hat die Austria die Liquidität. Und dadurch hat sie auch die Lizenz bekommen. Und das andere sind Schulden. Das muss man halt mit seinen Gläubigern ausmachen. Einfach mit der Bank.
Wie ist das Ganze zustande gekommen bei der Austria? Ja,
weil es ein Stadion
gehabt hat. Ein Teil die Bank übernommen, und also das sind schon Sachen, aber so haben sie finanziell keine Sorgen gehabt. Genau. Das Einzige, was bei der Austria sein wird, was passiert jetzt wirklich noch mit diesen sogenannten 3 Angebote? Das ist für mich ein großes Fragezeichen, auch für den weiteren Verlauf dann der Saison. Wenn ein Vize-Wecker geht, wenn ein Melon-Wecker geht, wenn ein Bäre-Wecker geht. Also das wäre schon ein großer Einschnitt.
Das ist natürlich dann auch wahrscheinlich gepaart mit einer nicht erfolgreichen Qualifikation für die Ligaphase. Dann sollte man sich für die Ligaphase qualifizieren.
Ich glaube, das muss...
Dann kann man die Spieler wahrscheinlich auch halten, also ja, und muss sie nicht abgeben.
Top 6 muss immer für diese Großclubs muss
Top 6. Nein, die Ligaphase in der Conference League.
Also
dann kommt ja, Startgeld aber, rein. Ja. Das,
dann kann man es behalten. Ja.
Genau, das ist natürlich einfacher macht, Angebote, lukrative Angebote auszuschlagen, um vielleicht für den ganz großen Wurf gerüstet zu sein. Mal sehen. Wir freuen uns auf alle Fälle drauf, wie die Wiener Austria abschneiden wird in dieser Saison. Wir werden das ganz genau beobachten. Alles Gute. Johannes Handel, für die nächsten Aufgaben für Banik Ostrava. Jetzt am Donnerstag auswärts geht's los. Dann ist der WRC, dann ist das Heimspiel gegen die Tschechen. Und dann gibt's ja noch sehr, sehr interessante Spiele. Vielleicht gegen Lugano, vielleicht gegen Celje. Und dann gibt's noch eine Länderspielpause. Also, es wird im August nicht fad. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hierher gekommen sind und mit Peter Backholt und Martin Konrad.
Hat mich gefreut.
Gast im Podcast waren.
Danke.
Dankeschön, Peter, sehr dass gut. du auch wieder dabei warst. Dankeschön, Martin, gerne. Dass
Tee du dabei warst.
Peter, der Tee ist leer, ist ausgetrunken. Ist dein Wasser ist auch leer, also werden wir jetzt langsam Schluss machen. Dankeschön, dass ihr dabei wart, zugesehen habt, zugehört habt beim Audiobeweis auf Sky.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Das war schon wieder mit dem Audiobeweis. Weiter geht's natürlich auf Sky mit der österreichischen Fußball-Bundesliga. Wir freuen uns auf den zweiten Spieltag, Samstag und Sonntag. Nicht verpassen und einschalten.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.